Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Bussard Thiam.
Hallo. Ich hoffe, ihr vermisst mich. So heißt die Doku, die es ab heute in der ARD-Mediathek zu sehen gibt. Und es geht um Finn Kliman. Sie wissen schon, der YouTuber, der Handwerker, der mit seinem Klimansland super erfolgreich wurde. Bis das geschah.
Zu dieser Zeit war der Begriff Maskendeals auch eher durch Jens Spahn, aber das war ein super emotionaler Begriff, wo man ja sofort dachte, alle Menschen brauchen eine Maske, wir stecken in einer großen Krise und da ist jemand, der macht einen Deal damit, der bereichert sich.
Und es stand noch im Raum, dass defekte Masken an Flüchtlingscamps geliefert worden sind.
Das ist für mich wirklich moralisch allerletzte Schublade.
Man hat einfach Finn komplett in Frage gestellt. Man war so, wer ist dieser Mann denn eigentlich, wenn er behauptet immer, so ein guter Mensch zu sein, aber dann scheinbar doch nicht.
Finn, wie ging noch mal dein cooler Spruch vom 10. April 2020 bei WhatsApp?
Krise kann auch geil sein.
Ja, mit seinem Maskenskandal vor 3 Jahren hat er sich ins Ausgeschossen. Aber nun mit der neuen Doku ist es eventuell ein Versuch, sich zu rehabilitieren oder doch eine clevere Strategie, um sein neues Album zu vermarkten. Wir sprechen mit der Filmemacherin in den kommenden 30 Minuten. Schön, dass Sie dabei sind. Der World Press Photo Award wird in diesem Jahr 70 Jahre alt und ist noch immer der begehrteste, der renommierteste Preis für Fotojournalismus. Heute Mittag wurde das beste Pressefoto des Jahres in Amsterdam ausgezeichnet und meine Kollegin Lotta Wieden hat das Ereignis für uns verfolgt. Lotta, 59.000 Einreichungen von knapp 3.800 Fotografinnen aus 141 Ländern. Welches Foto hat denn gewonnen?
Gewonnen hat ein sehr stilles Bild, das aber eine unglaubliche Wucht entfaltet. Wir sehen die Nahaufnahme eines 9-jährigen Jungen. Er sitzt in einem von mildem Sonnenlicht durchfluteten Raum. Und dieser Junge, der schaut uns nicht an, sondern an der Kamera vorbei, den Blick leicht gesenkt. Er wirkt traurig, aber zugleich auch sehr gefasst. Der Name dieses Jungen ist Mahmoud Adjoa. Er trägt ein weißes, ärmelloses Unterhemd und man sieht, er hat keine Arme. Unterhalb der Schulter sind nur 2 sehr kurze Armstümpfe zu erkennen. Das Bild stammt von der palästinensischen Fotografin Samar Abu El-Urf, eine Autodidaktin, die selbst wegen des Gazakriegs nach Doha, der Hauptstadt von Katar, geflohen ist, wo sie Mahmoud getroffen hat, weil er zu den wenigen schwerverletzten Kindern gehört, die aus Gaza herausgebracht wurden und in Katar medizinisch versorgt werden.
Also es berührt schon, während du einfach nur dieses Bild beschreibst. Du sagst, es hat eine unglaubliche Wucht. Woran liegt's? Am Alter des Jungen, an der Schwere seiner Verletzung? Denn es gibt ja aus diesem Krieg so unendlich viele schwer zu ertragende Bilder. Also wieso hat genau dieses Bild gewonnen? Was macht es so besonders?
Das ist zunächst das Licht, das das Gesicht des Jungen, ich würde fast sagen, zärtlich umspielt. Dieses Licht wirkt in diesem ansonsten ja vollkommen statischen Bild wie das einzig wirklich Lebendige. Der Junge selbst sitzt ja ganz still da und ganz gerade. Und das, was so berührt, das ist der Kampf in seinem Gesicht, dieser unendlich traurige Blick und die leicht aufeinandergepressten Lippen, die ihm trotz allem etwas von Entschlossenheit erzählen, von Stolz auch. Und dann erzählt dieses Foto natürlich auch die größere Geschichte dahinter, den Nahostkrieg, in dem so viele Kinder schon gestorben sind, immer noch sterben und verstümmelt werden. Und aus der Bildunterschrift erfahren wir, dass sich der Junge bei einem israelischen Angriff nochmal umgedreht hat, um seine Angehörigen zur Eile anzutreiben und dann eben selbst Opfer wurde. Mhm. Und man ahnt, dass solche Momente, wo Mahmoud Adjoa so ernst und so nachdenklich schaut, wie man mit 9 Jahren eben vielleicht nicht schauen sollte, dass es von diesen Momenten in seinem Leben ab jetzt wahrscheinlich viele gibt. Und es gibt natürlich auch eine lange Geschichte von Fotografien, in denen der Schrecken des Krieges über das Leiden von Kindern erzählt wird. Aber es ist eben auch immer die Frage, wie das passiert. Und wir haben hier ein Foto, das eine brutale Geschichte erzählt, ein Kriegsopfer zeigt und dem Jungen aber trotzdem seine Würde lässt.
Dem Jungen seine Würde lässt, also das macht vor allem auch das Bild, wie ich finde, so besonders. Würdest du also zusammenfassen, dass es eine gute Wahl ist?
Absolut. Wobei unter den 18 Einzelfotos, die dann in der Endauswahl waren, gibt es mindestens 4 oder 5 andere, auch sehr starke Fotos. Darunter eins des deutschen Florian Bachmeiers, der in der Ukraine fotografiert hat. Und ein anderes, aufgenommen in Tahiti, das zeigt den brasilianischen Surfer Gabriel Medina, der kerzengerade stehend 2 Meter über dem Meeresspiegel zu schweben scheint, den rechten Arm und den Zeigefinger in die Luft gereckt, fast prophetisch. Und ein paar Meter neben ihm ragt sein Board, ebenfalls kerzengerade in die Höhe, spektakuläres Foto aufgenommen von dem Franzosen Jérôme Bruyer. Dieses Foto soll auf Insta schon 9,5 Millionen Likes bekommen haben, aber herausragend fand ich noch ein ganz anderes Foto, ein Bild aus Beirut, das mir immer noch nahe geht. Also da sitzen 9 Menschen nebeneinander auf einer Bordsteinkante, Männer, Frauen, Kinder, erschöpfte Menschen, ein paar wenige Habseligkeiten vor sich und alle schauen gleichzeitig angespannt nach oben in den Himmel zu etwas, was wir nicht sehen können, weil es eben außerhalb des Bildes liegt. Und eigentlich braucht man noch nicht mal eine Bildunterschrift, um zu verstehen, da oben müssen Drohnen sein. Und weil der Fotograf, Murat Sengü ist das, auf sowas wie einer Anhöhe steht, schauen wir diesen Geflüchteten fast direkt in die Gesichter und man sieht in ihren Blicken diese Sekundenüberlegung. Muss ich rennen? Mich verstecken? Oder geht das Unheil nochmal an uns vorbei? Und dieses Foto finde ich deshalb so stark, weil es eben viel davon erzählt, wie Krieg heute aussieht und wie sich das anfühlen muss.
Also sehr bewegend, teilweise hast du auch gesagt, spektakulär. Das zeigt aber auf jeden Fall eine große Themenvielfalt, richtig?
Ja, wobei eben das Bedrückende, Klimakatastrophen, Fluchtgeschichten, Gewalt doch deutlich überwiegt. Aber und das ist wirklich interessant. Wir haben hier 18 Bilder aus ganz unterschiedlichen Regionen der Welt, weil der WordPress Photo Award hat ja sein Prozedere vor 4 Jahren komplett überarbeitet und 6 Regionen eingeführt. Afrika, Europa, West- und Zentral- und Ostasien, Südamerika und so weiter, in denen jeweils Vorentscheide stattfinden, sodass wir das Zeitgeschehen aus viel mehr Perspektiven sehen, als das vorher der Fall war. Es ist eben auch nicht mehr so der eurozentristische oder westliche Blick, der dominiert. Und andererseits sind die Chancen, dass ein Gewinner oder eine Gewinnerin, dass es die gibt, die aus dem Sudan kommen oder vielleicht aus der Demokratischen Republik Kongo oder Venezuela, die sind halt deutlich gestiegen dadurch.
Also das klingt ja erstmal gut, dass es nicht mehr nur noch den eurozentristischen Blick gibt, der im Fokus steht. Allerdings gab es im Vorfeld auch Diskussionen über die Auswahl der Fotografen beziehungsweise über die Arbeit eines Bestimmten. Warum?
Nein, nicht so sehr über die Auswahl des Fotografen, weil bewerben kann man sich immer. Jede professionelle Fotograf findet, deren Arbeit im Vorjahr entstanden ist. Die regionalen Jurys wählen dann aber anonym ihre Gewinner aus. Das sind die Vorentscheider, aus denen dann wiederum die globale Jury das Foto des Jahres kürt, das eben, was heute passiert ist. Mhm. Und bei den Vorentscheiden ist das so, dass die Jurys erst ganz am Ende, wenn die Gewinner praktisch schon feststehen, dass die dann erst erfahren, wer das Foto oder die Serie gemacht hat. Und da gab es in diesem Jahr halt große Diskussionen, weil erstmals seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine wieder russische Fotografen unter den Gewinnern des europäischen Vorausscheids waren. Speziell geht es um die Fotoserie von Mikhail Tereschenko. Das ist ein Fotograf, der für die staatliche russische Nachrichtenagentur TASS arbeitet und in deren Auftrag die Massenproteste in Georgien, die letztes Frühjahr begonnen haben und das ganze Jahr überging. Und dass die Jury diese Serie zum regionalen Gewinner gekürt hat, das hat eben zu großer Empörung geführt, vor allem unter georgischen Fotojournalisten, ukrainischen, aber auch eben vielen anderen europäischen Journalisten.
Kannst du das noch mal ein bisschen näher ausführen? Also was genau ist das Problematische an der Fotoserie?
Na, die Fotos selbst sind auf den ersten Blick einfach nur beeindruckend. Das sind alles so Nachtaufnahmen, meistens durch so grelles Scheinwerferlicht ausgeleuchtete Szenen. Man sieht viel schwarz gekleidete Menschen, Polizeiketten, aber auch die Demonstranten selbst. Ein bisschen rot-weiß, georgische Flagge und hin und wieder blau-gelb, EU-Flagge. Trotzdem auf dem zweiten Blick haben die Fotos auch ein bisschen was Befremdliches, weil das ist eine sehr kühle, ästhetisierende Darstellung dieser Proteste. Demonstranten werden oft ganz so aus einer leichten Unterschicht dargestellt, so als machtvoll oder auch gefährlich. Und selbst die Opfer von Tränengaseinsätzen sehen irgendwie immer noch schön aus. Konkret geht es da um 10 Bilder, so lang ist die Serie. Und 3 davon sind zum Beispiel gewalttätige Demonstranten, Menschen, die mit Pyrotechnik hantieren. Mindestens 2 weitere zeigen Vermummte, die irgendwie bedrohlich aussehen. Dann gibt es eben eine durch Tränengas verletzte Frau, die wunderschön, aber eben sehr still und soft leidet. Und zugleich wird das, was sich da wirklich abgespielt hat, dieser Kampf David gegen Goliath, diese brutalen Verhaftungen, die Schlagstöcke, es wird überhaupt nicht gezeigt. Aber was ich eben noch schwieriger finde, ist, die Bildunterschriften sind irgendwie kryptisch. Da ist nur von so allgemein von Protesten die Rede oder von Wahlmanipulation. Es wird nicht gesagt, dass es um die Proteste gegen die russische Einflussnahme geht, um Proteste gegen die prorussische Regierung in Georgien.
Das heißt also, die Einordnung, der Kontext wird nicht klar benannt.
Genau, und das verstößt eindeutig auch gegen die Ethik, gegen die Ethikregeln des WordPress Photo Awards, wo es ja auch um Transparenz und Kontextualisierung geht und wo geregelt ist, dass die regionalen Jurys ihre Gewinner immer noch einem Verifizierungsprozess unterziehen müssen. Also haben die Ereignisse tatsächlich stattgefunden, stimmen die Bildunterschriften, sind die genau und vollständig und so weiter. Mhm. Weil der Vorwurf, der hier im Raum steht, lautet Verbreitung von russischer Propaganda. Und die Frage ist, wer im Auftrag einer Nachrichtenagentur wie TASS arbeitet, die als staatliche Agentur eindeutig ja Propaganda im Dienst des Kremls betreibt, kann der oder die objektiv über einen Konflikt berichten, in dem Russland selbst involviert ist. Zumal Mikhail Tereschenko kürzlich in einem Interview auch mal von der Befreiung Mariupols durch russische Truppen gesprochen hat, also er selbst auch das Wording des Kremls benutzt.
Und was sagt der Ausrichter des Wettbewerbs, also die Organisation des World Press Photo Awards, was sagen die selbst dazu?
Die Organisation hat inzwischen eine Stellungnahme veröffentlicht, die sagt, wir sind nicht verantwortlich für das, was unsere Preisträger sagen, sehe ich genauso. Die sagen, die abgebildeten Ereignisse hätten genauso stattgefunden. Ja, aber für mich zeigen sie eben nicht die ganze Geschichte dieser Proteste. Aber zu diesen unvollständigen Bildunterschriften, die auch missverständlich sind, äußert sich die Organisation bislang nicht. Man hat aber jetzt doch angekündigt, die Vorwürfe prüfen zu wollen.
Das heißt jetzt nochmal zusammenfassend deine Einschätzung, was sollten die Konsequenzen sein?
Naja, es gab schon öfter Diskussionen um einzelne Fotos, da ging es dann aber fast immer um Authentizität von Bildern, also sind die echt, sind die manipuliert worden und so weiter. Und die Anonymität der Einreichung, das finde ich toll, das sollte nach wie vor erhalten bleiben, aber man könnte ja ganz zum Schluss, wenn man die Namen dann weiß, nochmal kurz prüfen, wer fotografiert hier was, wie und in welchem Auftrag, weil diese Fragen, die könnten künftig doch sehr viel eine größere Rolle spielen.
Der World Press Photo Award gehört zu den bekanntesten und angesehensten Preisen für Pressefotografinnen weltweit. Heute Mittag wurde das Siegerfoto verkündet. Es zeigt den kriegsverletzten 9-jährigen Mahmoud Ajour von der palästinensischen Fotografin Samar Abu Elouf. Und morgen werden die GewinnerInnen in Amsterdam im Museum in de Nieuwe Kerk zu sehen sein. Kollegin Lotta Wieden hatte die Infos. Ich danke dir sehr für das Gespräch hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
Danke auch.
Wir alle dachten, Trump kennt man, aber in seiner zweiten Amtszeit zeigt sich, alles, was er macht, durchsetzt, ist noch drastischer, noch heftiger. Eigentlich, wenn ich mit meiner Popkulturbrille draufschaue, müsste da doch die gesamte US-Pop-Riege bereitstehen, Songs veröffentlichen, Instagram-Posts verfassen und sich sonst wie äußern. Aber gemessen daran, was gerade in den USA los ist, ist es erstaunlich ruhig, oder? Ina Plodoroch hat sich das Ganze für uns mal genauer angeschaut.
Kurze Erinnerung an den US-Wahlkampf 2024. So ladies and gentlemen. Die US-Sängerin Beyoncé hat Kamala Harris bei einem großen Wahlkampfauftritt begleitet. Lady Gaga, Billie Eilish waren auch politisch dabei.
It's time to get ready to vote. I'll see you guys in Pennsylvania.
Und nun? Wo ist das große Händchenhalten der US-Stars mit der Politik hin? 5 Monate nach Trumps Wiederwahl und fast 3 Monate nach seiner Rückkehr ins Weiße Haus. In dieser Zeit lässt Lady Gaga gerade ihren 2008er Bombast-Pop wieder auferstehen und sorgt damit für Eskapismus-Pop, den die Fans und HörerInnen lieben, und legt keinen Finger in irgendeine politische Wunde. Und Selena Gomez, die hat sich längst ins Schlafzimmer zurückgezogen und zeigt, wie sehr sie ihren Verlobten Benny Blanco liebt, mit dem sie ihr neues Album kürzlich veröffentlicht hat. Dass der große Pop-Protest gerade ausbleibt, das ist eigenartig. Schon klar, dass sich Alben selbst in digitalen Zeiten nicht über Nacht auf den Markt bringen lassen. Aber so langsam könnte da noch mal was kommen, oder nicht? Als das Album fertig aufgenommen war, hat es bei ihnen noch 6 Monate gedauert. Das sagt Meryl Garbus, Sängerin der Band Tuneyards, die im Mai ihr neues Album veröffentlichen. Es ginge natürlich schneller, sagt sie. Aber was bringe es, wenn es keine Werbung, keine Presseankündigung vorher gäbe? Es würde einfach niemand mitbekommen. Und bei den großen Stars?
Die müssen dieses riesige Projekt anschieben. Es muss sich irgendwie langsam entwickeln, weil so viele Leute an den Videos arbeiten, den Posts bei Social Media, damit es dann wirklich so viele Leute mitkriegen.
Ganz so schnelllebig ist die Pop- und Medienwelt dann also doch nicht. Auf die großen politischen Pop-Alben müssen wir also noch ein wenig warten. Gut, aber ein einfaches Video ohne einen neuen Song, ein kurzes Statement bei Instagram, in einer Talkshow, der große Pop-Protest, warum bleibt all das aus?
Beim letzten Mal gab es diese großen Proteste und es hat gefühlt überhaupt nichts gebracht. Jetzt sind die Leute einfach schockiert und versuchen, eine andere Strategie zu finden.
come up with a better strategy.
Das sagt Ned Brenner, der US-Band Tune Yards. Seine Bandkollegin Meryl Garbus fügt hinzu:
I think it's because it's fucking scary.
Ich glaube, es liegt daran, dass es verdammt beängstigend ist, ehrlich gesagt. Letztes Mal hatte man das Gefühl, dass vieles nur Worte waren. Trump hat so viel gesagt, aber längst nicht alles umgesetzt. Und dieses Mal verfolgen sie ganz offensichtlich Leute und sperren sie ein. Es steht plötzlich unglaublich viel auf dem Spiel.
I think it's a very, the stakes are, feel all of a sudden incredibly high.
Und das stimmt ja wirklich. Selena Gomez hatte Ende Januar ein Video auf Instagram von sich gepostet, auf dem sie wegen Trumps Abschiebeplänen geweint hatte. Das Weiße Haus selbst hat dann auf ihren Post reagiert, den sie zwischenzeitlich gelöscht, neu aufgenommen und wieder gelöscht hatte. In dem Post kritisiert das Weiße Haus gezielt Selena Gomez und greift sie sogar mit einem Video an. Eine solche Reaktion vom Weißen Haus selbst, gerichtet an den Popstar Selena Gomez, das ist schon sehr ungewöhnlich und drastisch. Die Angst vor den Konsequenzen, was passiert denn, wenn Stars explizit Trump kritisieren, treibt auch andere um. Neil Young hatte kürzlich auf seiner Homepage die Sorge geäußert, dass er als Trump-Kritiker nach seiner Europatour möglicherweise gar nicht mehr in die USA einreisen dürfe. Ein seltsamer Stillstand und ein sehr lautes Schweigen kommt also derzeit aus dem großen US-Pop. Wenn es eine Zeit für Protestmusik gibt, dann jetzt. Das hat Lana Del Rey 2019 der New York Times, kurz bevor Trump 2020 abgewählt wurde, gesagt. Und das ist vielleicht genau das Problem, denn wenn das schon die Zeit der Protestmusik gewesen sein soll, was ist denn jetzt für eine Zeit? Eine mögliche Antwort hat gerade Miley Cyrus vorgeschlagen mit ihrem neuen Song. Lasst uns so tun, als würde die Welt gerade nicht untergehen. Ist das nun der passende Soundtrack für diese zweite Amtszeit? Durch die Blume? Nicht so explizit? Sie könnte ja auch was ganz anderes meinen, aber sie könnte auch genau diese zweite Trump-Zeit adressieren. Die Musikszene muss sich künstlerisch wohl wirklich erstmal sammeln. Der große musikalische Protest, der lässt noch auf sich warten. Kann ja noch kommen. Vielleicht ist es bisher die große Zeit des Eskapismus-Pop, der den Menschen eine Hand reicht, wie Miley Cyrus, und sie durch diese Trump-Jahre begleitet. Das wäre ein bisschen zu wenig, aber so schnelllebig wie die Popwelt manchmal scheint, ist sie am Ende gar nicht. Deshalb abwarten und das Ende der Welt wegignorieren.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der Pariser Louvre will 2027 eine eigene Abteilung für ostkirchliche Kunst eröffnen. Dort soll eine Sammlung von knapp 300 Ikonen aus dem Orient gezeigt werden, die das Museum vor kurzem erworben hat. Die religiösen Objekte werden in der künftigen Abteilung für Kunst aus Byzanz und der Christenheit im Orient ausgestellt. Ikonen sind Kult- und Heiligenbilder, die überwiegend in den Ostkirchen verehrt werden. Wie der Louvre bekannt gab, stammen die erworbenen Werke aus einer libanesischen Privatsammlung. Die Kollektion umfasse unter anderem Ikonen aus Griechenland, Russland und dem Balkan. Sie seien von einer Vielzahl von Künstlern vom frühen 15. bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts hergestellt worden. Insbesondere stammten die Ikonen auch von arabischsprachigen Christen in Syrien, im Libanon und in Jerusalem, teilte das Pariser Museum mit. Die Frick Collection gehört zu den bedeutendsten Museen von New York. Meisterwerke von Goya, Rembrandt, Vermeer, Renoir und vielen anderen Malern gehören zur Sammlung. 5 Jahre war sie geschlossen, heute wird die Frick Collection wiedereröffnet. Das Museum ist unter der Leitung der deutschen Architektin Annabel Seldorf umfassend renoviert worden. Auch der neue Direktor ist ein Deutscher, der Kunsthistoriker und Kurator Axel Rüger. Zum Umbau der Frick Collection sagte er hier im Deutschland von Kultur.
Das Konzept war hauptsächlich, die sehr geliebte Frick Collection auch in ihrem Charakter so zu erhalten, wie sie ist. Denn gerade der private Charakter des Hauses, der intime Charakter des Hauses, die unglaublichen Schätze, die die Sammlung hat, auch so zu bewahren, aber dann mit modernen Einrichtungen zu versehen, das heißt ein großzügigerer Empfang, aber auch neue Ausstellungsräume für Wechselausstellungen, ein neues Auditorium, was wir für unser Musikprogramm gebrauchen werden.
Axel Rüger, Direktor der New Yorker Frick Collection. Neu ist auch, dass in dem Museum nun die privaten Wohnräume der Unternehmerfamilie Frick zugänglich sind. Auch dort sind Kunstwerke ausgestellt. Der Stahlmagnat Henry Clay Frick hatte die Villa direkt im Central Park errichten lassen. 1935 wurden Haus- und Kunstsammlung zum Museum umgewandelt. Mehr als 1800 Gemälde und Skulpturen gehören zur Sammlung. US-Präsident Trump und der voraussichtliche Bundeskanzler Merz gehören dazu zu den 100 einflussreichsten Menschen, die das US-Magazin Time jedes Jahr vorstellt. Auf der neuen Liste stehen außerdem Kulturschaffende wie der iranische Regisseur Mohammed Rasoulouf, der US-Schauspieler Adrian Brody und die deutsche Architektin Annabelle Seldorf, die für den Umbau der New Yorker Frick Collection verantwortlich war. Das Time Magazine ist außerdem bekannt für die Wahl der Persönlichkeit des Jahres, die im Dezember gekürt wird.
Erinnern Sie sich noch an Finn Kliman, der kreative Heimwerker-Star, der mit YouTube-Videos bekannt wurde, ein Stück Land gekauft hat. Es entstand das Klimansland, eine bunte, chaotische Spielwiese voller Ideen. Dann 2022 der tiefe Fall. Nach einem ZDF-Magazin Royal Recherchebericht von Jan Böhmermann kam heraus, dass Kliman und sein Partner keine fair produzierten Corona-Masken in Europa produziert hatten, sondern in Asien und auch angeblich er nichts daran verdient haben soll. Das Vertrauen war weg, seine Fans enttäuscht, Sponsoren haben sich zurückgezogen.
Du sitzt da gefangen in so einer Welt und du siehst einfach nur alles einstürzen. Wenn du diese ganze Liebe von außen nicht mehr kriegst, dann siehst du, wie bitter das ist, wenn keiner dir zuhört.
Ich werde ein neues Album rausbringen jetzt. Heute geht's los mit dem ersten Teaser. Ich bin ein bisschen aufgeregt.
Ja, und ab heute gibt es in der ARD-Mediathek die Doku Ich hoffe, ihr vermisst mich über Finn Kliman von Filmemacherin Mariska Lief. Sie hat ihn im letzten Sommer begleitet, ist jetzt bei uns im Kompressor. Herzlich willkommen.
Hallo, freut mich.
Ja, warum, fragt man sich ja sofort, sucht er eigentlich wieder die Öffentlichkeit? Was treibt ihn an? Geht es ihm um Aufarbeitung oder doch, wie wir gerade gehört haben, schon in dem Ton um die Vermarktung seines neuen Albums?
Ja, ich glaube, da spielen viele Sachen mit rein, aber natürlich geht es ihm auch so ein bisschen darum, ja, wieder seinen Ruf irgendwie auch zu retten. Also der ist jemand, der wird bis heute als Maskenbetrüger gesehen von der Öffentlichkeit und das nagt natürlich an ihm. Und irgendwie hofft er natürlich, dass die Leute ihm ja vielleicht ein Stück weit verzeihen. Das ist das eine. Und das andere ist, glaube ich, auch, dass er ja so ein Stück weit wieder stattfinden will. Also der ist getrieben, der hat so viele Ideen im Kopf, die möchte er umsetzen und auch sofort umsetzen. Und er will schon, dass seine Musik und seine Kunst und die Sachen, die er da im Klimansland macht, dass die auch irgendwie gesehen werden, dass er die mit der Welt irgendwie teilen kann.
Mhm. Sie haben gerade gesagt, es geht ihm darum, dass die Menschen ihm wieder verzeihen. Wie sehr stellt das die Doku heraus? Beschäftigt ihn denn die Kritik, insbesondere von Jan Böhmermann und im Spiegel? Also empfindet er da auch eventuell sogar eine Art von Groll?
Also ich glaube, auf der einen Seite reflektiert er sehr, sehr stark, welche Fehler er damals begangen hat. Und auf der anderen Seite, das ist ja auch immer ein bisschen ambivalent, fühlt er sich, glaube ich, auch ein Stück weit zu ungerecht behandelt. Also vor allem von der Öffentlichkeit und der Shitstorm. Ihm wird ja auch, das hört man auch in der Doku, es gibt Leute, die unterstellen ihm Böswilligkeit, dass er das alles mit Absicht gemacht hat. Und da versucht er schon natürlich auch klarzustellen, hey, darum ging es nie. Ich wollte eigentlich was Gutes machen. Klar, da ist ja auch ein Kontext dahinter. Damals, als das mit den Masken war, da waren die Leute ja irgendwie froh, dass es überhaupt Masken gab. In dem Kontext sind wir alle mit Stoffmasken rumgelaufen. Und er wollte in erster Linie eigentlich was Gutes machen. Das ist dann natürlich mächtig schiefgegangen und da ist er auch selbst schuld dran. Aber ich glaube, da versucht er so eine Differenzierung reinzubekommen. Also einerseits, ich glaube schon, dass da auch Reue ist und dass er die Verantwortung bei sich sieht. Und andererseits will er aber auch zeigen, hey, aber manche Sachen waren vielleicht auch nicht so cool, die über mich gesagt worden sind.
Was wären das für Sachen, wo Sie sagen würden, das war nicht so cool? Also, weil er ist ja schon ein Unternehmer, ein Medienprofi, hat was Charismatisches, was Kreatives gerne. Aber da frage ich mich natürlich auch, wie leicht oder schwer es für Sie war, im Umgang mit Ihnen da die journalistische Distanz zu wahren.
Ne, die war am Anfang ehrlich gesagt ziemlich groß. Man merkt schon, dass Finn Kliman auch so eine Schutzmauer aufgebaut hat und insbesondere gegenüber Medien doch sehr skeptisch geworden ist. Das liegt vielleicht auch daran, dass ihn dieser ganze Skandal, dieser Shitstorm sehr verletzt hat. Und er natürlich auch Angst hat, gerade wenn jetzt die ARD kommt und eine Doku über ihn macht, er muss ja sämtliche Kontrolle darüber abgeben. Und da war am Anfang die Distanz sehr groß. Man merkt das, ganz am Anfang von dem Film gibt es eine Szene, dass er mit seiner Mutter in so einem See am Schwimmen. Und ich stelle eine harmlose Frage, nämlich, wie macht ihr eigentlich viel zusammen, so als Mutter und Sohn? Und die Mutter sagt was Schönes, sie sagt so, ja, das ist für uns voll die besondere Zeit. Und er blockt das eigentlich ab und es ist ihm überhaupt nicht recht, dass wir da jetzt irgendwie sowas Persönliches, Emotionales besprechen. Und da merkt man schon, da ist eine große Distanz. Es hat dann schon auch länger gedauert, bis er so angefangen hat, seine Gefühle zu zeigen und auch wirklich offen vor uns reflektiert hat, wie es ihm ergangen ist und was er daraus jetzt mitnimmt.
Das heißt vielleicht auch da nochmal die Frage, was hat Sie denn an der Figur Finn Kliman besonders interessiert?
Naja, ich habe mich vor allem gefragt, wie macht man nach sowas weiter? Also auf der einen Seite ganz persönlich, wie ging es ihm danach? Was hat er gemacht? Was macht er heute? Und auf der anderen Seite aber auch, wie gehen wir als Gesellschaft damit um? Und wie geht die Medienöffentlichkeit damit um? Also wir sind ja irgendwie nach dem Skandal irgendwie so stehen geblieben bei Finn Kliman ist ein Maskenbetrüger. Und eigentlich haben wir uns gar nicht mehr so wirklich damit beschäftigt, wie ist der Fall denn eigentlich ausgegangen? Welche Konsequenzen gab es? Und ich finde, da lohnt es sich auch nochmal hinzuschauen, weil der Skandal ist zwar vorbei, aber mit den Menschen ist es ja noch nicht vorbei. Mhm. Und ich glaube, da kann man auch viel über unsere Gesellschaft und über Fehlerkultur lernen.
Mhm. Das heißt, wie definiert sich Finn Kliman heute selbst? Also wir haben gerade natürlich über die gesellschaftliche Fehlerkultur gesprochen, aber präsentiert er sich weiterhin als der trottelige Do-it-yourself-Künstler oder markiert er auch ganz klar in der Doku, dass er einfach ein Unternehmer ist, der sich selbst weiß zu monetarisieren?
Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den er jetzt auch erkannt hat, dass dieses, ne, das ist ja auch ein typischer Fall, den wir in den sozialen Medien haben, insbesondere bei Sinfluencern, die sich immer besonders nahbar, authentisch und dann auch noch moralisch zeigen. Und das vermischt sich natürlich total mit der Inszenierung, dass wir als Außenstehende fast gar nicht mehr so wirklich unterscheiden können. Das sind natürlich alles UnternehmerInnen, die auch damit Geld verdienen. Und ich glaube, das ist bei Finn Kliman ein großer Punkt gewesen. Den hat er jetzt auch erkannt. Er spricht auch viel offener über das Thema Geld und Unternehmertum. Aber natürlich, ich glaube schon, Finn Kliman, so jemand, der ja so getrieben ist und natürlich als Unternehmer auch ein Stück weit größenwahnsinnig, das kann positiv sein, das kann aber auch negativ sein. Und natürlich, ich glaube, die Gefahr besteht immer, dass man sich als so eine Figur vielleicht dann auch übernimmt mit Projekten. Und ich hoffe, dass er da einen Weg findet, sich so ein bisschen auch vor sich selbst zu schützen und in Zukunft weniger Inszenierung und mehr auf Transparenz irgendwie setzt.
Die Doku, ich hoffe, ihr vermisst mich, ist ein Comeback-Versuch von Finn Kliman. Finden Sie ab heute in der ARD-Mediathek. Ich sprach mit Filmemacherin Mariska Lief. Danke für das Gespräch hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
Das Lesen der anderen.
Und darin geht es wie immer um interessante, vielversprechende Magazine und auch Neuerscheinungen. Heute frisch erschienen ist die Mai-Ausgabe vom Monopol, Magazin für Kunst und Leben. Und darüber spreche ich mit Redakteurin Silke Hohmann. Herzlich willkommen hier bei uns im Kompressor.
Hallo.
Ja, Sie setzen immer viele Schwerpunkte. Spannend fanden wir beispielsweise den Essay über Women Artists. Setzt sich mit Geschichten von Künstlerinnen auseinander, die man natürlich zu wenig oder auch unvollständig kennt. Der Essay, der heißt Beharrlichkeit und Eigensinn. Was erfährt man darin?
Ja, also der Essay von Ulf Erdmann-Ziegler geht auf eine Feststellung zurück, dass die gläserne Decke, ein Begriff, der Ende der 70er Jahre geprägt wurde, und der bezeichnet, dass es für Frauen in ihren Karrieren zwar schon irgendwie Möglichkeiten gibt und sie in der Berufswelt sozusagen erstmal so gleiche Chancen zu haben scheinen, aber bei einem bestimmten Punkt, wenn es um Renommee oder auch um Macht oder um Entscheiderposition geht, da eben diese sogenannte gläserne Decke existiert und sie nicht weiterkommen. Und er hat versucht, diesen Begriff auf die Kunstwelt anzuwenden und auch natürlich viele, viele Belege dafür gefunden, dass Künstlerinnen immer eine andere Behandlung bekommen als Künstler. Und zwar nicht jetzt nur im Alltag oder im Umgang mit ihrer Kunst in Galerieausstellungen, sondern auch institutionell oder auch von der Kritik oder auch generell von Besuchern. Man hat ganz lange gedacht, es gibt eben viel weniger gute Künstlerinnen als gute Künstler. Mhm. Aber eigentlich ist es ja so, dass sie nicht bekannt waren und dass man sie nicht ausgestellt und nicht gezeigt hat. Und deshalb auch der Eindruck entstand, es gäbe sie nicht. Darauf haben 1989 schon die Guerilla Girls in New York hingewiesen, dass sie gesagt haben, 85% aller Akte sind weiblich, aber nur 5% der Künstlerinnen sind weiblich. Also ja. dieser relativ sexistische Blick auch. Ja, und Ulf Erdmann-Ziegler findet viele Beispiele auch aus der Gegenwartskunst, auch aus der deutschen Kunstgeschichte, wo er nachweisen kann oder versucht darzulegen, dass es immer noch diese zweigeteilte Betrachtung auf der Kunst gibt, weil die Kunstwelt letzten Endes natürlich auch patriarchal geprägt ist, auch wenn sich da, und das muss man auch sagen, in den letzten 10 Jahren oder in den letzten 15 Jahren sehr, sehr viel verändert hat und man jetzt wirklich zumindest numerisch versucht, eine Art Gleichstand oft herzustellen in Ausstellungen.
Ja, Stichwort Veränderung. Was verändert sich denn, wenn Künstlerinnen sichtbar werden?
Naja, zum einen, wenn Museen Künstlerinnen gleichermaßen sammeln wie Künstler, dann hinterlassen sie ja auch der Nachwelt den Eindruck von relevanter Kunst, die zur Hälfte weiblich ist. Und das war eben ganz lange, wirklich über Jahrhunderte überhaupt nicht der Fall. Da musste man, also jetzt von alten Meistern und so weiter, ja, da kann man einfach, muss man die Namen eigentlich jetzt noch suchen. Es gibt sie aber inzwischen, es gibt auch viel Forschung dazu. Impressionistinnen, Surrealistinnen, das sind ja alles Kunstrichtungen, von denen man nur so diese ersten 3 bekannten Namen sind, immer Männer natürlich. Und das hat nichts damit zu tun, dass es die Frauen nicht gegeben hätte, nein, sondern es liegt daran, dass man sie eben damals, teilweise, Ulf Erdmann-Ziegler schreibt, auch leider tatsächlich belächelt hat für ihr Ansinnen, auch Kunst machen zu wollen. Und das sind auch Künstler, männliche Künstler, zurückgewiesen worden, nicht gesehen, nicht ausgestellt worden. Aber er sagt, sie wurden eben nicht belächelt oder irgendwie, es wurde ihnen nicht das Gefühl gegeben, es stehe ihnen nicht zu, das zu wollen.
Kann man nicht kritisieren, aber kann man durchaus hinterfragen. Geschrieben wurde der Artikel ja von Ulf Erdmann-Ziegler. Warum eigentlich ein Mann?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich persönlich kann nur sagen, dass ich mich immer außerordentlich freue, wenn sich kluge männliche Menschen mit den Themen von Frauen beschäftigen und sich auch tatsächlich diese Ungleichheit mal analytisch anschauen. Mhm.
Also der Feminismus, der sozusagen in beide Richtungen gilt und auch greift. Und natürlich müssen wir auch sprechen, für alle, die sich für Kunst begeistern, gibt es auch wieder ein Spezial über das Gallery Weekend in Berlin, immer um das 1. Mai-Wochenende herum. Was haben die Galerien, die Kunstszene, was hat sie vor, vor allem auch vor dem Hintergrund, dass es ja Kürzungen im Kulturbereich gibt?
Also das Gallery Weekend in Berlin ist immer ein ganz, ganz großer Event. Deshalb ist unsere Mai-Ausgabe auch immer total voll mit guten Tipps, mit tollen Personalien, mit tollen Persönlichkeiten, mit tollen Ausstellungen. Denn in Berlin stellen die Galerien ihre besten Sachen aus. Die Institutionen eröffnen ihre wichtigsten Ausstellungen. Und es gibt natürlich wird viel gesprochen über die Kürzungen. Zunächst mal ist aber wirklich ein total tolles Top-Programm zu sehen. Wenn Sie mich nach Tipps für Galeriebesuche fragen, würde ich empfehlen, zu Cyprien Gaillard in die Galerie Sprüth-Magers in Berlin-Mitte zu gehen. Es ist ein französischstämmiger Künstler, der aber schon ganz lange in Berlin lebt und der sich auf eine sehr besondere Art mit Straße, Alltag, Architektur, aber auch immer so ein bisschen magischen Momenten einfach in unserer Gegenwart beschäftigt, auf eine Art, die tatsächlich mich sehr fasziniert. Dann gibt es Anne Imhoff bei Buchholz in Charlottenburg. Anne Imhoff hat gerade ein ganz großes Event in New York, wo sie 12 Tage hintereinander Performances in einer riesengroßen Halle gezeigt hat, die viele, viele Menschen gesehen haben und sehr begeistert haben. Und ich denke mal, dass in der Galerieausstellung bei Buchholz in Berlin jetzt es auch noch um sozusagen die Nachklänge von dieser großen Veranstaltung, die den Titel Doom hatte, gehen wird. In den Institutionen würde ich unbedingt empfehlen, in den Hamburger Bahnhof zu gehen, zu Clara Hosnett-Lover. Das ist eine relativ junge Künstlerin, deren Bilder fotorealistisch sind. Sie zeigt Körper, junge Menschen in bestimmten Kleidern, die sich auf eine bestimmte tänzerische Art zueinander verhalten. Die Bilder sind ganz klein und wenn man ganz genau hingeht, dann sieht man, das ist gestickt mit einem einfädigen Seidenfaden und einer ganz, ganz dünnen Nadel macht diese erstaunliche Künstlerin diese Bilder wirklich aus Faden. Sie inszeniert oder installiert sie dann in ganz großen, erdigen Skulpturen. Also es ist eine Erfahrung, die wirklich total interessant ist, weil man selber als Körper durch den Raum geht. Man sieht diese monströsen, riesigen Skulpturen und dann muss man ganz nah rangehen, um diese absolut erstaunliche Feinheit von diesen gestickten kleinen Bildern zu sehen. Und das ist eine Erfahrung, die, glaube ich, jeder, ob er jetzt Kunstexperte ist oder einfach nur gerne guckt, machen kann.
Also ich höre schon Ihre Leidenschaft heraus, natürlich auch für das Gallery Weekend. Ein großes Spezial gibt es auch in der heute erschienenen Mai-Ausgabe vom Monopol-Magazin für Kunst und Leben. Ich sprach mit der langjährigen Redakteurin Silke Hohmann hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke für die Einladung. Tschüss.
Und das Magazin kostet knapp 13 €.